Ich finde, es ist so, so wichtig, dass dieses transatlantische Netzwerk immer stärker wird, vor allem in Zeiten wie diesen, vor allem mit Stimmen, die ein bisschen gemäßigter sind, die offen sind und neugierig sind, dass man nicht aufhört, das Gespräch zu suchen, dass wir mit Republikanern sprechen, dass wir mit Demokraten sprechen, deutsch-amerikanisch, dass wir nicht aufhören, das Gespräch zu suchen, weil das wäre ja tragisch, wenn alles, was wir in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben, daran scheitern würde, was eine Person im Amt daraus macht. Und deswegen bin ich super dankbar für solche Formate, wo wir versuchen, diese Themen zu besprechen, die super komplex sind und emotional aufgeladen oftmals.
Felix, du warst in Berlin-Charlottenburg und wir haben uns trotzdem nicht gesehen.
Bitte nimm das nicht persönlich.
Nee, es lag ja auch an mir.
Ja.
Insofern.
Aber wir kehren tatsächlich bei unserem Summer Special so langsam auf die Zielgerade ein. Und ich war in deinem Kiez und du warst nicht dabei. Das ist mir echt ein bisschen schwer gefallen, das zu akzeptieren. Aber es ging einfach nicht anders, weil der Termin, wie das immer ist beim Podcasten, ne? Man schiebt rum, man jongliert. Und am Ende hoffe ich, dass du unseren Gast vielleicht mal einfach beim Einkaufen triffst oder auf der Straße oder vielleicht nochmal auf dem Schiff, auf dem sie ja auch oft unterwegs ist, in der Spree. Wir sprechen nämlich über Chelsea Speaker von The Pioneer. Und weißt du, was mich total geflasht hat, als ich da hinkam an diese Adresse in Charlottenburg? Da war einfach so eine offene Glastür und ich gehe da durch und stehe einfach mitten in der Redaktion. Da gibt es keinen Empfang oder eine Sicherheitsschranke oder irgendwie eine Empfangshalle gibt es ja bei manchen Verlagen, wo du erstmal im Aufzug oder mit der Rolltreppe.
Wo man sich erstmal ganz klein fühlt.
Du gehst da rein und da sitzen die Leute und arbeiten. Fertig. Und dann ist auch sofort das Podcaststuhl da und ich war so, hallo? Und ich habe so ein paar Leute vom Computer aus so, ja, hallo, können wir helfen? Ja, ich suche Chelsea. Und dann schon stand sie vor mir und alles da ist in so einem lila Ton gehalten. Fand ich auch sehr interessant. Das Branding von The Pioneer, von diesem Medien-Startup, kann man es, glaube ich, immer noch nennen, ist lila und an den Wänden große Fotos von ihren zwei inzwischen Schiffen, auf denen sie Events machen, auch live podcasten. Und Chelsea Speaker, Catalina, wie würdest du das beschreiben als jemand, der den Podcast, danke übrigens dafür, geeditet hat, sich durchgearbeitet hat durch ihr Leben, durch ihre Arbeit als Amerikanerin, die den deutschen Journalismus aufrollt?
Ja, ich fand, sie war eine wahnsinnig beeindruckende Frau und ich würde sie total gerne mal treffen. Also wenn ich hier mal in Charlottenburg den Weg laufe, rufe ich auf jeden Fall, Chelsea, du kennst mich nicht, aber ich habe schon mir 1,5 Stunden Gespräch von dir angehört. Und da muss ich sie auf jeden Fall ein bisschen überrumpeln. Ich hoffe, das wird nicht awkward. Und ja, ansonsten ist die Geschichte natürlich fantastisch, ne? Small Town America, eine Ampel im Ort. Irgendwie viele Probleme auch, glaube ich. Ich meine, viele dieser amerikanischen Staaten, aus denen die Industrie weggegangen ist, sind ja wirklich, wirklich, wirklich am Kämpfen. Und sie hat da aber irgendwie sehr souverän ihren Weg gemeistert, hat Sport gemacht und dann ein Austauschjahr in Deutschland verbracht. Und ich fand ihre erste Reaktion so schön, weil als ich damals erfahren habe, dass ich in Kansas mein Austauschjahr verbringe mit 16, war ich so, what the, wo? Was bedeutet KS?
Also Kansas.
Kenne ich nicht, muss ich erstmal nachgucken. Und ihre Reaktion war ähnlich. Sie kannte Deutschland natürlich, aber sie hat erstmal gedacht, oh mein Gott, Deutschland. Deutsch ist eine so hässliche Sprache. Ich kann nicht mal Hallo sagen. Weil sie wollte, glaube ich, nach Frankreich.
Die wollte gar nicht nach Deutschland kommen.
Nee,
so
die wollte da nicht hin. Und I cannot blame her. aber ich fand es irgendwie schön, wie sie da so rückwirkend ja auch leicht ironisch drüber gesprochen hat. Und sie hat sich dann die Sprache aber vorgenommen, hat es gelernt. Und ich meine, spricht jetzt mittlerweile fast reines Deutsch.
Ja, ja, ja. Ich meine, sie ist
rein.
Hauptstadtjournalistin.
Und ist auch schon ein bisschen hier. Genau.
Vor der Kamera, hinter der Kamera, am Mikrofon und hat in Deutschland ihre Zuhause gefunden, ihre Karriere gefunden, ihre Liebe gefunden. Das ist schon ihre Familie jetzt in Berlin. Es ist einfach eine tolle Geschichte und ein beeindruckender Mensch, den wir hier in unserem Summer Special vors Mikrofon gekriegt haben, bei ihr am Arbeitsplatz in Charlottenburg im Podcaststudio von The Pioneer, wo sie mit Menschen aus der ganzen Welt Interviews macht, die dann gesendet werden und wo sie auch einen eigenen Amerika-Podcast hat, auch sehr spannend, zusammen mit Julius van der Laar, der bei uns ja auch schon zu Gast war. Und es lohnt sich, ihr zuzuhören. Es geht auch viel natürlich um Trump und wie sie das in der eigenen Familie erlebt, die alle politischen Schattierungen kennt. Und sie hat auch eine klare Message. Und ich freue mich wirklich sehr, dass sie mitgemacht hat. Bei ihrem Stundenplan war das nicht so leicht in unserem Summer Special. Und dass wir euch heute Chelsea Speaker bringen können bei Wunderbar Together. Viel Freude damit. Vielleicht viel zum Nachdenken auch und mit dabei. Und vielen Dank wie immer an unsere Partner, Catalina.
Genau,
du sprichst es immer so schön ein.
Vielen Dank an unsere kurze Werbeunterbrechung. Nein, die kommt erst später. Aber genau. Vielen Dank an unsere Partner Miles & Moore und Radio.de, dass ihr uns immer so kontinuierlich supportet. Das macht das alles tatsächlich möglich und bringt uns und ermöglicht es uns, so fantastische Gäste wie Chelsea einzuladen und zu treffen.
Viel Freude mit Chelsea Speaker. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Chelsea Speaker.
Vielen Dank. Freut mich, hier zu sein.
Es freut mich riesig. Vor allem ich bin zu Gast bei dir. Wir sind umgeben von sehr ungewöhnlicher Farbe. Wie würdest du die beschreiben? Dunkelrosa?
Ich finde, Magenta, dunkelmagenta würde ich sagen. Samt.
Samt Vorhängen in dunkelmagenta. Und bevor ihr jetzt fantasiert und denkt, wo sitzen die beiden? Wir sitzen an deinem Arbeitsplatz im Studio von The Pioneer.
So ist es. Und du musstest gerade kurz auf mich warten, weil ich spontan ein Interview führen musste. Und vielen Dank für deine Geduld. Ich freue mich, dass du hier bei uns im Studio bist. Aber ich werde nicht diejenige sein, die dir die Fragen stellt heute, sondern wir machen es genau andersrum.
Ihr merkt schon, ich brauche Chelsea gar nichts fragen. Das läuft einfach. Wir haben diese Samtvorhänge zugezogen. Draußen regnet es. In Berlin wird es langsam dunkel, es ist abends, sehr schöne Stimmung draußen. Und ihr habt die Tür offen zum Office.
Ja.
Das heißt, ich bin einfach bei euch durch die Tür gelaufen und stand plötzlich zwischen lauter arbeitenden Kolleginnen und Kollegen von dir und ganz vielen magentafarbenen Möbeln. Habe ich in Berlin auch noch nie erlebt.
Ja, eine sehr offene Atmosphäre bei uns, würde ich sagen.
Schön.
Also viele Besucher immer. Wir haben immer Interviewgäste, die vorbeikommen. Die Kollegen gehen vor die Tür, wenn sie telefonieren wollen, weil wir...
Ihr habt keine Wände.
Wir haben keine Wände, genau. Es ist alles sehr offen, sehr transparent. Man kann von außen hier reingucken. Auch hier ins Studio normalerweise, wenn die Vorhänge nicht zugezogen sind. Ja, also ich muss sagen, hier ist im Erdgeschoss in Charlottenburg. Ich finde es schön, hier zu arbeiten. Und ich freue mich, dass wir uns bei uns treffen können.
Ja, du bist Gästin des allerersten Summer Special bei Wunderbar Together, wo wir die coolsten Amerikaner in Deutschland treffen.
Ich fühle mich sehr geehrt. Ich freue mich sehr.
Ich
zähle dazu zu den coolsten Amerikanern in Deutsch. Also ich bin very flattered. Very flattered.
And that is all the time we have, Chelsea. This podcast is over. Wo in Amerika ist für dich zu Hause, Chelsea?
Upstate New York. Ich komme aus dem Bundesstaat New York. Wenn ich New York sage, dann denken alle an Skyscrapers und Big Apple und so und sagen, wow, wie cool ist das bitte? Und dann muss ich immer korrigieren. Ich muss nicht immer. Manchmal lasse ich es dabei und sage, yeah, New York City. Und manchmal korrigiere ich und sage, nee, eigentlich komme ich aus einem Kaff in Upstate New York, das heißt Cherry Valley. Und ich glaube, das sind ein paar tausend Einwohner. Es wird noch immer weniger. Das ist mitten im Nichts. Und wenn ich daran denke, wie ich aufgewachsen bin, dann ist es schon sehr, sehr ländlich. Es ist eine Region, die von viel Armut geprägt ist auch. Und es gibt keine Einkaufszentren. Es gibt eine Ampel in dem Dorf, wo ich herkomme. Und wenn wir einkaufen gehen wollten, wenn wir shoppen gehen wollten, dann mussten wir auch schon 1,5 Stunden über die Autobahn fahren zum nächsten Mall, zum nächsten Einkaufszentrum. Also sehr, sehr ländlich, wo ich herkomme.
Hilf uns mal ganz grob auf der Landkarte, weil New York, der Bundesstaat, geht ja wirklich bis hoch nach Kanada. Also
richtig.
Wo sind wir jetzt in deinem Zuhause da
also,
ungefähr?
Wenn man New York City kennt, dann ist es ungefähr 4 Stunden nördlich von New York City und ein Stück nach Westen.
Also zu den großen Seen, die Finger Lakes, die so Finger da in der Landschaft liegen.
Ja, ein Stück in die Richtung, aber das ist noch sehr, sehr weit weg. Also ungefähr 4 Stunden nördlich von New York City und danach geht's nochmal 4 Stunden Richtung kanadische Grenze. So groß ist der Bundesstaat und mein Dorf mittendrin sozusagen.
Du hast gerade schon gesagt, da ist wenig Bling Bling. Also als ich das letzte Mal in der Gegend war, bin ich ehrlich gesagt erschrocken. Ich hätte mir das nicht so arm vorstellen können. Ich habe sehr viele Orte, oder wir haben sehr viele Orte gesehen im Durchfahren, im Aussteigen, wo ich dachte, wow, das ist a third world country up here.
Es ist tatsächlich,
was missverstehen die Menschen über diese Gegend?
Also ich glaube, was mir selber gar nicht bewusst gewesen ist, bis vor kurzem, weil ich es dann irgendwie, ich kam auf die Idee, es zu recherchieren, ist, dass mein County, also mein Kreis, wo ich herkomme, tatsächlich der nördlichste Gipfel von Appalachia ist. Und das ist diese Region, die von New York, Bundesstaat, bis runter nach Mississippi sich zieht. Und von ganz viel, da war mal Industrie und die Industrie ist weggegangen. Und die Industrie wurde auch von ganz vielen Unternehmen ausgebeutet, die Menschen, die da gearbeitet haben, ausgebeutet. Und was da übrig geblieben ist, es sind ganz viele traurige Schicksale, die von Drogenabhängigkeit und ländlicher Armut geprägt sind. Und da komme ich her. Und ganz im nördlichsten Teil von Appalachia sozusagen, was mir selber nicht bewusst gewesen ist. Aber ich habe es recherchiert und dachte, ja, trifft genau zu. Mhm. Ja.
Was hast du denn erlebt? Wie kann man sich dein Aufwachsen da so vorstellen? Hast du vielleicht ein Bild, was du uns geben kannst, wie das aussah?
Ja, also ich bin wahrscheinlich aus einer vergleichsweise privilegierteren Familie gekommen. Mein Papa ist Direktor in meiner Schule gewesen. Ich hieß mit Mädchen namens Strange und der war Principal Strange.
Wow.
Tatsächlich, genau.
Das klingt wie aus einem Cartoon. Also
ja,
das klingt super.
Ich habe letztens einen Marvel-Film geguckt. Dr. Strange ist auch dabei gewesen. Dann gab es noch Dr. Strangelove, ne?
Ja.
Also es gab schon sehr viele, viele Figuren in Popkultur, die so hießen. Ich hieß tatsächlich so.
Mrs. Strange,
genau. Und mein Papa ist Direktor gewesen an unserer relativ kleinen ländlichen Schule und meine Familie ist aus Long Island quasi dahin gezogen, damals für den Job, mein Papa.
Okay.
Und wir Kinder, meine Geschwister und ich, sind alle dort zur Welt gekommen. Und so sind meine Eltern, die eigentlich aus Long Island stammen, nach Upstate New York wegen der Arbeit sozusagen. Aber wie bin ich da aufgewachsen? Also ich war tatsächlich Jahrgangsbeste in meiner Abschlussklasse. Ich habe ganz viel Sport gemacht. Wenn du in Amerika lebst, dann weißt du, dass Sport immer ein großer Teil von der normalen Schule ist. Also dass wir alle irgendwie in Sportclubs sind. Ich habe im Frühjahr habe ich Leichtathletik gemacht. Im Herbst war ich in der Fußballmannschaft 10 Jahre lang. Und im Winter war ich entweder Cheerleader oder Basketballspielerin.
Wow.
Also ich habe immer Sport gemacht, weil auf dem Land gibt's nichts anderes zu tun. Und ich und meine ganzen Kommilitonen, wir haben alle ganz viel Sport gemacht. Alle meine Freunde, wir waren immer in diesen Sportmannschaften zusammen. Und ich finde, aus heutiger Perspektive, denn wenn ich darauf zurückblicke, denke ich, dass das echt cool gewesen ist, weil dieses Leistungsprinzip schon direkt von Anfang an mit verankert war. Und ich vermisse das manchmal, und wir kommen bestimmt zum Thema Deutschland, ich vermisse das manchmal in Deutschland, dass ich mit meinen eigenen Kindern stelle jetzt fest, wenn man will, dass die Kinder Sport machen und in einer Mannschaft sind, dann muss man sich wirklich kümmern. Dann muss man einen Verein finden, man muss die Kinder selber dahin fahren und abholen im Zweifelsfall. Bei uns war das Teil der Schule. Wir sind einfach länger da geblieben und sind dann später nach Hause gefahren. Und es war für unsere Eltern viel einfacher.
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel, and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn miles every time you use your card. For members in the US, the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive travel benefits, which make your Miles & More world even more valuable. Apply today and fly away with an attractive welcome bonus starting from 50,000 miles after qualifying account activity. From weekend getaways to intercontinental journeys, redeem those miles for flights and upgrades across the Lufthansa Group and Star Alliance network. Relax in style as you receive 2 complimentary Lufthansa Business Lounge vouchers. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Ja, interessant, dass du das sagst, weil ich habe da neulich drüber nachgedacht, wir in New York City leben und das, da, es gibt ja kein Vereinswesen. Mhm. Das gibt es ja nicht, dass du irgendwo in Association und dann spielst du da Tischtennis oder Basketball oder so, sondern entweder das gibt es eben als Teil der Schule oder dann aber eben auch nicht.
Ja.
Und oder du hast halt Private Leagues, wo irgendwie dann musst du aber richtig Geld bezahlen, dass dein Kind da mitmachen kann. Und dieses, was du erlebt hast, ist, glaube ich, eine der besten Seiten amerikanischer Schulkultur.
Das mit Sicherheit.
Ist, wie hieß dein Team, dein Fußballteam?
Weißt also du das noch? Es war von meiner Schule. Also wir hießen CVS, Cherry Valley Springfield Central School. Und wir waren die Patriots.
Of course.
Ja.
Cherry Valley Patriots.
Ja.
Sehr cool.
Ja, genau.
Und warum hast du Deutsch gelernt?
Also, da ich aus einem Dorf komme, wollte ich da immer weg. Mein großer Bruder kam damals auf die Idee, durch Rotary ein Austauschjahr zu machen. Und der war in Japan für ein Jahr. Und der ist 2 Jahre älter gewesen als ich. Und ich dachte, wow, super cool, dass er das gemacht hat und wollte auch unbedingt irgendwo hin. Das war mir eigentlich egal.
Hauptsache weg.
Genau. Aber ich hatte in der Schule schon ein Talent für Sprachen mitgebracht und hatte in der Schule schon Spanisch gelernt, Französisch auch. Das waren die einzigen Sprachen, die wir hatten. Und durch meine Schule haben wir damals so ein Austauschprogramm mit einer Schule in Madrid gemacht. Ich war 15 zu dem Zeitpunkt und ich habe 2 Wochen bei einer Familie so ein Homestay verbracht in Madrid. Und ich und das Mädchen aus der Familie, wir haben uns so gut verstanden, dass wir gesagt haben, lass uns das fortführen. Und im nächsten Sommer habe ich die Hälfte des Sommers in Madrid verbracht und sie die Hälfte bei mir auf dem Land in New York. Für sie super cool auch. Also für mich dann als 15- oder 16-jähriges Mädchen in Europa, ich durfte in Clubs gehen, ich durfte was trinken. Es war für mich, also als Kind, das in Amerika aufgewachsen ist und erst mit 21 ein Bier trinken darf, eigentlich war das für mich ein krasses Freiheitsgefühl. Und ich habe mich sofort in Europa verliebt natürlich und wollte mehr davon. Und als ich dann mit der Schule fertig war und ebenfalls ein Austauschjahr machen wollte, habe ich mich beworben. Wurde auch angenommen und durch dieses Jugendaustauschprogramm konnte man damals seine Präferenzen angeben, wo man hin möchte, aber man konnte selber nicht aussuchen, wohin man kommt. Ich habe als Nummer 1 Frankreich angegeben, weil ich dachte, oh, Französisch, super schön, romantische Sprachen, wie sexy, ne? Und hatte schon 2 Jahre in der Schule gehabt. Und als Nummer 2 habe ich dann Belgien angegeben, weil ich dachte, in Belgien spricht man auch Französisch.
Ja.
Je nachdem, wo man ist. Wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Und ich wollte aber nicht nach Spanien, weil ich schon Spanisch konnte und weil ich Spanien schon kannte. Und dann dachte ich, was gibt's noch in Europa? Platz 3, Deutschland. Ne? Und hab
Let's
dann,
put those Germans in. Yeah, whatever.
Hab dann 1-2 Monate später dann die Zusage bekommen, dass ich ein Austauschjahr in Überlingen am Bodensee verbringen darf und habe geweint, weil ich gesagt habe, ich weiß nichts über Deutschland, ich kann nicht Hallo sagen, ich weiß gar nichts darüber und Deutsch ist so hässlich.
Mhm.
Und dann bin ich nach Überlingen zu einer großartigen Gastfamilie und habe dort 1 Jahr verbracht und habe jeden Tag, ich habe das Gymnasium besucht, habe aber keine Noten bekommen, weil ich die Schule schon abgeschlossen habe. Also ich habe quasi so ein extra Jahr an der Schule gemacht und habe meine Zeit damit verbracht, mir Vokabeln aufzuschreiben und bin dann abends nach Hause und habe fleißig gelernt mit meiner großartigen Gastmama, die sich mit mir hingesetzt hat, mir deutsche Grammatik beigebracht hat. Und nach 11 Monaten konnte ich passabel Deutsch. Und
das ist das Leistungsprinzip hier.
Ja.
ehrgeizig.
Ich war super ehrgeizig. Ich muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt hatte ich keine andere Aufgabe, außer die Sprache zu lernen.
Ja.
Jetzt bin ich seit 5 Jahren dabei, Japanisch zu lernen.
Oh, wow.
Ich mache das 2 Stunden die Woche nach der Arbeit. Ich habe schreiende Kinder um mich herum. Ich habe Arbeit, die mir im Nacken sitzt meistens. Ich bin total erschöpft, weil ich von einem ganzen Arbeitstag komme und merke, in dieser Gruppe, die sich immer weiterentwickelt bei den Japanischkenntnissen, weil ich seit Jahren dabei bin, am Anfang war ich ganz oben.
Mhm.
Und ich merke, die Leute, die mehr Zeit mit dem Lernen verbringen, die weniger Zeit mit Kindern und Arbeit verbringen, die werden immer besser und ich hinke so ein bisschen hinterher. So, ich bin jetzt im guten Mittelfeld
gelandet. Aber da bist du normalerweise nicht.
Nee, ich bin normalerweise ganz vorne. Ja. Und es ist auch etwas, was mich richtig kränkt, natürlich. Das hörst du auch raus.
Ja.
Ja, jedenfalls habe ich damals richtig fleißig Deutsch gelernt, bin dann zurück nach Amerika, um zu studieren nach diesem Austauschjahr und wusste mit 18 nicht, was ich studieren will, wusste nur irgendwas Internationales. Also habe ich internationale Beziehungen und dann Germanistik als zwei Hauptfächer studiert in Washington an der George Washington University und habe meinen Abschluss da gemacht. Und bin im Rahmen meines Studiums ein Jahr nach Berlin gekommen und habe dann meinen Mann kennengelernt, der Berliner ist. Und bin dann...
Herrn Spieker.
Ja, genau. Herrn Spieker.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Und wir haben kurz bevor die Mikrofone aufgingen darüber gesprochen. Du hast inzwischen deinen deutschen Nachnamen ein bisschen ver-Americanized.
Ja, ja,
weil das
ja,
einfach, also Chelsea Speaker
ja.
klingt, ist mehr aus einem Guss als Chelsea Speaker.
Gut, wenn ich mit Behörden oder mit Handwerkern telefoniere, dann stelle ich mich nicht als Frau Speaker vor.
Da bist du Frau Speaker.
Ich bin
Hallo,
Frau Speaker.
Hier ist Frau Speaker.
Klar,
ich habe eine Frage wegen der
so
Waschmaschine hier, genau. Der Telefonleitung. Okay.
Genau, also eigentlich ein norddeutscher Name, soweit ich es weiß. Mein Mann weiß es auch nicht genau. Aber irgendwann vor Jahren, als ich angefangen habe, als Journalistin aufzutreten, als Moderatorin, hatte mein Kollege Gabor Steingart, mein Chef sozusagen, mir nahegelegt, es Speaker auszusprechen, weil mein USP die Amerikanerin ist. Also eine Amerikanerin, die in Deutschland als Moderatorin und Journalistin arbeitet. Davon gibt es nicht so viele. Ja. Und deshalb hat er gesagt, nenn dich doch Chelsea Speaker. Das passt zu deiner persönlichen Marke besser. Und seitdem mache ich das so.
Das ist so ein kleines alter Ego.
Ja, genau.
Großartig, was du erreicht hast, mit deinen Sprachkenntnissen hier zur Reporterin zu werden. Also großen Respekt, Glückwunsch.
Dankeschön.
Was genau war der Moment, als du wusstest, ja, I'm the American in Berlin. People, also die Menschen hier, die ich kann daraus ein Leben machen.
Ja.
Als Journalistin.
Das war... Ich weiß nicht, ob es einen Moment gab. Also es gab einen Moment. Ich hatte schon ein paar Jahre lang Podcasts moderiert, Interviews geführt und mich an das Journalistensein herangetastet sozusagen, hatte mich aber nie als Journalistin verstanden, weil ich habe ein großartiges Team bei mir. Das sind ausgebildete Journalisten, die das schon ewig machen. Und mich dazu zu zählen, das fiel mir immer schwer. Bis ich mit einem Journalistenpreis ausgezeichnet wurde vor ein paar Jahren für Berichterstattung, die die transatlantische Beziehung fördert. Und nachdem ich diesen Journalistenpreis bekommen habe, dachte ich so, okay, vielleicht kannst du dich jetzt Journalistin nennen.
Also, hör mal.
Ja, aber
warst du sehr bescheiden bis dahin. Weil es ist ja kein geschützter Beruf, kann sich jeder nennen.
Ja, das ist richtig. Und trotzdem ist es ein Beruf, der, ja, wie soll ich sagen, also mit sehr viel Ehrfurcht so betrachtet wird. Das ist ein ehrenvoller Beruf, würde ich sagen.
Und als du den Preis bekommen hast am Tag nach, hast du gesagt, ich glaube jetzt.
Ich dachte, jetzt muss ich mich irgendwie, ich muss mich damit wohlfinden, fühlen, dass ich mich Journalistin nennen darf jetzt, dass ich mich dazu zählen darf.
Es haben andere vor dir dich als Journalistin gesehen und dir diesen Preis gegeben. Also finde ich großartig von dir, wie du zu diesem Jobtitel gekommen bist, durch einen Preis. Wer kann es schon von sich sagen? als ich den Preis gewonnen habe, habe ich dann gedacht, okay, I think I arrived. Und gibt es heute eigentlich noch in der deutschen Sprache, du interviewst ja jeden Tag die Politiker dieses Landes, du hast gerade vor unserem Podcast ein Gespräch mit dem China-Experten geführt.
Wir haben über europäisch-chinesische Beziehungen gesprochen, über Handelsbeziehungen, über so Geopolitik, wie die beiden Akteure zueinander stehen.
Auf Deutsch?
Oder? Auf Deutsch. Immer auf Deutsch.
Gibt es noch irgendwas, was dir an der Sprache schwerfällt, nicht gefällt? Oder bist du schon so eingesunken, dass du da gar nicht mehr also, drüber nachdenkst.
Ich denke gar nicht mehr drüber nach. Also manchmal fällt mir ein Begriff nicht ein, aber dann finde ich immer eine Umschreibung, sodass ich es trotzdem ausdrücken kann. Aber ich kann genau dasselbe von Englisch behaupten. Mir geht es im Englischen nicht anders. Manchmal fallen mir Begriffe auch zuerst auf Deutsch ein und dann weiß ich nicht mehr, wie man das auf Englisch sagt. Also am schönsten ist es, wenn ich mich mit Freunden unterhalte. Meine sehr, sehr gute Freundin ist Kanadierin, die auch schon ewig in Deutschland lebt und wir können Denglisch miteinander reden und es wird alles verstanden. Das ist immer sehr schön. Also auch mit dir, ich bin mir sicher, wenn ich einfach alles mischen würde, würdest du es auch wunderbar verstehen und dann ist man sehr entspannt dabei.
Wie klingt denn so ein Satz, wenn ihr miteinander redet?
Oh, ich weiß es nicht.
Das fängst du auf Deutsch an und dann suddenly...
Nee, also wir unterhalten uns immer auf Englisch, aber manchmal ist ein deutscher Begriff dabei.
Schmeißt manchmal Deutsch da rein.
Ja,
okay.
Genau.
Du hast ja gesagt, du hast geweint, als du den Brief oder die E-Mail bekommen hast, dass du nach Überlingen gehst, weil
ja,
du die deutsche Sprache so schlimm fandest.
Ich war 17, muss ich sagen. Es war jetzt nicht in diesem Jahr. Ich war 17, als ich darüber geweint habe. Jetzt würde ich anders darauf reagieren. Nicht, dass man es falsch versteht.
Aber es gibt ja viele Videos und auch viele Menschen, die über die deutsche Sprache sprechen. Und ich kann mich an ein Video besonders gut erinnern, wo so jemand also Worte verglichen hat. Zum Beispiel Butterfly, Mariposa, Schmetterling.
Ja, gut.
Ja? Ambulanz, Ambulance, ich weiß gar nicht, wie das auf Spanisch heißt,
Ambulancia.
Ja. Krankenwagen. Ja, ja, und dann hast du immer diese Vergleiche, wo du denkst, wow, Deutsch, das ist schon, also,
okay,
wie denkst du denn heute darüber?
Gegenthese. Ambulance, Krankenwagen. Es kommt drauf an, wie du es sagst. Weißt du?
Also habe ich das überhaupt noch nie gehört.
Ja, es kommt darauf an, wie man es sagt und welche Stimme das sagt. Und ich glaube, das gilt für die Sprache insgesamt. Man kann furchtbar klingen auf Deutsch. Man kann genauso furchtbar klingen auf Englisch.
Kriegst du das beim Schmetterling auch hin?
Butterfly. Schmetterling.
Oh, okay. Oh,
Mariposa.
Ja. Okay, ich akzeptiert. Ich ändere meine Meinung. Findest du die Sprache inzwischen wirklich schön? Gefällt dir Deutsch? Oder was hast du für eine Beziehung dazu?
Eine sehr gute Beziehung habe ich zur deutschen Sprache, würde ich sagen. Also manchmal fällt mir die Aussprache bei einem Wort etwas schwer, aber dann denke ich mal, das gehört einfach zu mir. Das werde ich mir wahrscheinlich auch nie abgewöhnen. Ich werde wahrscheinlich immer einen kleinen amerikanischen Akzent haben und ich finde, das macht mich interessanter. Aber
habe ich übrigens lange gebraucht in den USA, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Sehr,
ja,
sehr lange.
Ja.
Ich habe mich nämlich wirklich angestrengt, to get rid of it and sound like an American. Jetzt habe ich, weiß ich nicht, wen ich gerade, also ich habe versucht, ohne Akzent zu sprechen und irgendwann, es hat jemand anderen gebraucht, der zu mir gesagt hat, dude, das ist doch super, das ist doch schön, ja, dass man hört, wo du herkommst. Mhm. Das ist doch ein Geschenk.
Schwierig finde ich es, wenn der Akzent so stark ist, dass es von dem Inhalt ablenkt. Wenn man so damit beschäftigt ist, zu versuchen zu verstehen, was da ausgesprochen wird, dass man, weißt du, was ich meine?
Ja. Also, I don't know what you're talking about.
Ja, genau, dass man es wirklich, dass es einem schwer fällt, das zu verstehen. Das ist was anderes, finde ich. Und das hat man manchmal und dann denkt man so, oh Gott, es tut mir echt leid, aber ich verstehe es nicht.
Ja, okay.
Aber so einen kleinen Akzent zu haben, ist, glaube ich, nichts Schlimmes. Außerdem sprechen meine beiden Kinder auch Deutsch und Englisch, also mit mir Englisch, mit Papa Deutsch sozusagen.
Okay.
Und die wechseln auch ab, je nachdem, in welcher Sprache sie angesprochen werden, je nachdem, welche Sprache sie um sich herum hören.
Ja.
Und das finde ich faszinierend. Das habe ich als Kind nicht gehabt. Das gehört auch zu meinen Kindern. Das ist die Sprache, in der ich meinen Mann kennengelernt habe. Ich liebe Deutsch inzwischen.
Das ist aber keine einfache Rolle, die du zu Hause hast. Also wir erleben das ja auf der anderen Seite, wenn du der Einzige in der Familie bist, der eine Sprache spricht, die aber auf der Straße im Alltag der Kinder nicht so vorkommt, dann bist du immer die Person, die das sozusagen wieder hervorholen muss und sagen, nein, wir switchen. Und du musst sehr diszipliniert mit dir, mit den Kindern umgehen. Und das ist ja nicht so leicht, oder?
Ja, beziehungsweise ich stelle fest, wenn meine Kinder alleine spielen, also sich miteinander unterhalten, dann sind sie meistens eher im Englischen unterwegs.
Ah, interessant.
Und nicht
auf
Deutsch.
Habt ihr die in englische Daycare oder Kita geschickt?
Also die,
oder?
Die waren auf einer bilingualen Schule.
Okay.
Bis vor kurzem. Wir sind umgezogen und jetzt schicken wir die Kinder auf die örtliche Schule, die ist Deutsch. Aber da stelle ich auch fest, dass es nicht von Nachteil ist, dass die Kinder schon Englisch können, weil sie jetzt Englischunterricht haben in der Schule. und schon einen echten Vorsprung haben, dadurch, dass es ihre erste Sprache ist, natürlich. Ja. Also, aber ich glaube, das war schon prägend, dass die Kinder eine bilinguale Schule und Kita besucht haben. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass sie sich sowohl im Englischen als auch im Deutschen gleich wohlfühlen. Das ist, glaube ich, echt ein Geschenk.
Die Spielsprache unserer Kinder ist auch Englisch. Wird dann auch immer interessant, wenn sie sich streiten und dann zu uns kommen müssen. Und dann muss man irgendwie auf Englisch erklären, was jetzt gerade passiert ist.
Cool.
Und
so.
Aber ich freue mich, das zu lernen, weil meine nächste Frage natürlich gewesen wäre, warum Berlin? Also wie kommt es, dass du genau hier dein Zuhause gefunden hast?
Ja, hauptsächlich lag es daran, dass ich meinen Mann hier kennengelernt habe. Und der ist Ur-Berliner. Davon gibt es nur wenige.
Ja, seltener Fang.
Seine Familie lebt schon immer in Berlin. Seine Mama, seine Schwester, sein Papa bisher verstorben ist. Das heißt, und sein Freundeskreis, der hat hier studiert, der hat hier, also mein Mann hat seine Wurzeln hier. Und als wir uns kennengelernt haben, war es auch hier. Und ich fand Berlin super. Und damals habe ich mir gar nicht überlegt, dass ich jetzt Wurzeln in Berlin schlagen will, sondern ich wollte einfach mit ihm zusammen sein. Und es war mir völlig egal, wo. Und nachdem ich dieses Auslandsjahr hier in Berlin verbracht habe, ist er tatsächlich nach Japan gezogen. Und ich dann zurück nach Washington, weil ich das letzte Semester an der Uni dort vor Ort verbringen musste. Und nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, bin ich tatsächlich nach Japan erstmal, weil es mir völlig egal war, wo ich auf der Welt bin, sondern, also ich wollte einfach bei ihm sein. Und deshalb war ich erstmal ein paar Monate in Japan. Und dann habe ich festgestellt, er war jeden Tag arbeiten. Ich habe keinen Anschluss gefunden. Wir waren ein bisschen auf dem Land. Ich konnte kein Wort Japanisch zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte gerade die Uni abgeschlossen und wollte eigenes Geld verdienen und meine Karriere beginnen. Und ich war da völlig fehl am Platz. Und so sind wir zurück nach Berlin gekommen. Also das war keine sehr bewusste Entscheidung. Ich wusste auch nicht, dass ich 18 Jahre hier verbringe und nie wieder weggehe. Aber zu dem Zeitpunkt war es einfach die richtige Entscheidung. Und mittlerweile bin ich schon ewig da.
Wow, 18 Jahre.
Ich bin ich war 2007 für mein Auslandsjahr hier und 2008 bin ich dann zurück hierher gezogen und seitdem bin ich da. Ja.
Wow. Und was sagt Principal Strange dazu?
Principal Strange sagt zu mir, bleib da, du hast dort ein besseres Leben als in den USA. Das sei dahingestellt, ob das stimmt oder nicht. Es ist immer schwer zu sagen, wo die Lebensqualität besser ist, wenn man selber nur an einem Ort gelebt hat. Außerdem hängt die Lebensqualität von so vielen Faktoren ab, dass man nicht pauschal sagen kann, das Leben in Deutschland ist besser oder das Leben in Amerika ist besser. Das hängt vom Job ab, das hängt von den Freunden ab, das hängt von dem eigenen Netzwerk ab. Das hat so viele Gründe, warum es einem besser oder schlechter an einem Ort gehen kann. Deshalb, I take it with a grain of salt, wenn er sowas sagt. Aber ich glaube, er, wie viele andere Amerikaner auch, spürt sehr viel Frustration mit der politischen Lage in Amerika und schaut nach Europa und denkt so, oh, da läuft einiges besser.
Ja, du sprichst ja sehr viel über dieses Thema. Ich habe gesehen, wenn man dich und News sucht, dann landet man einen Podcast mit Joseph Stiglitz, den du erst vor ein paar Tagen aufgenommen hast, Nobelpreisträger. Du hast einen eigenen Podcast, der sich ausschließlich eigentlich mit Amerika beschäftigt, zusammen mit Julius van der Laar. Shoutout, der auch schon Gast bei Wunderbar Together war.
Ja, ganz großartig. Und
der uns auch geholfen hat, dass wir heute hier sitzen können. Also Shoutout an dich, Julius.
Thanks, Julius.
Aber wie erklärst du denn deiner Audience, die du hier hast, was eigentlich gerade passiert? Hast du vielleicht ein Erlebnis aus den letzten Tagen oder hast du ein Gespräch geführt, wo dir was hängen geblieben ist, wo du wieder gedacht hast, ich glaube, das ist ein kleiner Baustein, der Menschen helfen kann, zu verstehen, was gerade eigentlich los ist? Denn wir sprechen, wie du gerade gesagt hast, wir sprechen über einen Kontinent mit 300 Millionen Menschen, unglaublich vielen Regionen zwischen New York City und New York, wo du aufgewachsen bist, da liegen schon Welten. Also es lässt sich ja eigentlich nicht erklären, aber wie machst du das? Wie löst du dieses ständige Dilemma?
Ja, das ist eine sehr große Frage, die auch schwer zu beantworten ist natürlich. Also ich versuche mich selber ein bisschen herauszuhalten und mich auf Menschen in meinem Umfeld zu berufen, die auch dort leben und versuche da verschiedene politische Standpunkte abzubilden. Also ich habe zum Beispiel einen Familienchat bei WhatsApp und ich habe in meiner eigenen Familie komplett die politische Bandbreite vertreten. Von super weit links Ocasio-Cortez bis hin zu Tea Party-Republikaner auf der anderen Seite. Also ich rede hier von so von meinen Geschwistern, meinem Papa, die von den Partnern meiner Geschwister, Stiefvater, Mutter, also die sind alle mit dabei und alle darin vertreten. Die sind
alle in dem WhatsApp-Chat.
Mein Stiefvater ist nicht dabei. Mein Stiefvater ist derjenige, der ganz weit rechts ist von uns. Und das hat in der Vergangenheit zu sehr viel Streit geführt, weil wir alle jünger waren, weil wir alle had a shorter fuse in der Vergangenheit wahrscheinlich auch und mit unseren eigenen politischen Standpunkten sehr vocal gewesen sind.
Auf WhatsApp?
Nicht auf WhatsApp, nee. Nur in Gesprächen in der Familie.
Okay.
Am Thanksgiving-Esstisch zum Beispiel.
Der Klassiker.
Genau. In diesem Familienchat ist aber meine Mama dabei, mein Papa, der ganz weit links ist. Und meine Mama ist aber auch eine, die für Trump gewählt hat, die aber eher moderate Republikanerin ist. Sie hat damals auch für Obama gewählt. Mhm. Und ich versuche immer innerhalb meiner Familie oder meine Freunde, die noch in Amerika sind, abzufragen einfach, wie siehst du das Thema eigentlich? Und hoffe, da ein bisschen Color zu bekommen von Menschen, die auch wirklich dort leben, weil das Ding ist, ich bin Amerikanerin und ich habe nur den amerikanischen Pass und ich bin dort aufgewachsen, aber ich bin schon echt lange in Europa. Und so bin ich auch Beobachterin. Ich verstehe die Menschen in Amerika besser, als wenn man noch nie dort gelebt hat, absolut. Und das hat mich auch geprägt, dass ich da aufgewachsen bin. Und trotzdem bin ich auch ein bisschen außerhalb jetzt und beobachte das Ganze von Europa aus. Und man braucht die Menschen vor Ort, die einem Anekdoten mitgeben und sagen, meine Freundin, die geht immer samstags zu Target einkaufen in einem Vorort von Austin, wo sehr viele mexikanische Familien wohnen. Und normalerweise ist diese Target-Filiale voll mit Menschen. Und in den letzten Wochen ist zu beobachten, dass keiner da ist. Die Menschen, die legal im Land sind auch und die mexikanische Wurzeln haben, haben Angst und die bleiben zu Hause, weil sie nicht irgendwo auf dem Parkplatz aufgegabelt werden wollen. Die Menschen, die nicht legal im Land sind, ja sowieso, ne? Und das kannst du nicht von Deutschland heraus sehen, sondern du brauchst Menschen vor Ort, die davon berichten können, die aus ihrem eigenen Freundeskreis was erzählen können. Und ich finde, das ist etwas, was ich bieten kann, weil ich dieses Netzwerk habe, weil meine Familie noch da ist. Und ich versuche, mit ihnen im Austausch zu bleiben und das in meine Gespräche hier einzubringen. Ja, aber es ist keine einfache Aufgabe. Definitiv nicht. Ich versuche auch, ein bisschen gemäßigter und faktenbasierter zu berichten. In Europa ist natürlich einfach zu sagen, Trump ist der Teufel und er macht alles kaputt. Aber man muss auch darauf eingehen, der Mann hat auch mehr als die Hälfte der Menschen im Land von sich überzeugen können. Da muss doch irgendwas dran sein. Und nicht alles, was er macht, ist falsch, nur weil er Trump ist. Da sind Themen, die angegangen werden mussten. Über die Art und Weise, wie das jetzt gemacht wird, kann man sich streiten. Und trotzdem ist es nicht alles falsch, was er macht, nur weil es Trump ist. Mhm. Und man darf nicht alles über einen Kamm scheren. Und ich finde, das ist in Europa manchmal zu beobachten. Und ich versuche, dem ein bisschen entgegenzutreten.
Hast du mit jemandem gesprochen in letzter Zeit, der Trump jetzt auch beim zweiten Mal gewählt hat und der dir was gesagt hat, was du nachvollziehen konntest, dass du dann auch weiter erzählst? Das fände ich super interessant, weil das ist ja genau der Teil der Unterhaltung, der so oft fehlt.
Ja, also ich unterhalte mich ganz oft mit meiner Mama. Und in der Vergangenheit hätte ich gesagt, so hast du die noch alle? Wie kannst du den Mann ins Amt wählen? Und durch meine journalistische Arbeit im letzten Jahr vor allem, wo ich mich mit dem Wahlkampf beschäftigt habe, war ich darauf angewiesen, nachzufragen mehr und mit meiner eigenen Meinung einfach so ein bisschen zurückzuhalten. Und als meine Mama mir erzählt hat, dass sie für Trump gewählt hat, habe ich nicht gesagt, hast du die noch alle? Sondern ich habe gesagt, oh, warum? Und dann erfährst du Sachen. Und dann hat sie mir erzählt, ja, der hat versprochen, dass es uns wirtschaftlich besser geht. Und der hat versprochen, dass er das Thema Migration in den Griff bekommt. Und wenn ich mir anschaue, wie es hier bei uns in Texas aussieht, dann finde ich das richtig. Und dann kann man nachvollziehen, warum diese Menschen, und es sind, wie du schon richtig gesagt hast, das sind so viele unterschiedliche Wählergruppen, die da zu Trump rübergewandert sind, über alle demografischen Gruppen. Und die haben alle ihre Gründe, warum sie das getan haben. Viele davon aus wirtschaftlichen Gründen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man hier manchmal unterschätzt, dass das manchmal ist es einfach das eine Thema. Mhm. Und vielleicht sagen die Leute, ich mag den Kandidaten nicht so gern, aber wenn er mir verspricht, dass er mir das Leben besser macht mit seiner Politik, dann gebe ich meine Stimme für ihn ab. Ich glaube, wir überschätzen manchmal, wie politisch interessiert die Menschen auch sind.
Überschätzen.
Ja, ich glaube, für viele Menschen ist es, also man sieht es an den Zahlen, viele Menschen gehen gar nicht erst wählen. Mhm. Viele Menschen, die für Trump gewählt haben, sind zum ersten Mal wählen gegangen. Viele Menschen interessieren sich nicht für Politik. Sie sind zu beschäftigt mit ihrem alltäglichen Leben, mit den Kämpfen, die sie jeden Tag führen müssen. Und so reicht es oftmals, wenn ein Kandidat sagt, das eine Thema, das löse ich für dich. Mhm.
Principal Strange und Cherry Valley, New York ist also ein Teil Familie und Austin, Texas ist der andere Teil. Das heißt, du hast auch sehr, sehr unterschiedliche Landesteile, die da in deiner WhatsApp-Gruppe
sind. Ist richtig, ja. Wobei meine Mama erst vor 10 oder 12 Jahren nach Texas gezogen ist. Das heißt, ich habe nie da gelebt. Mhm. Ich war upstate New York und Washington dann zum Studieren. Aber ja, wenn wir da hinfahren, ist Texas für mich auch eine ganz andere Welt.
Und Austin, Texas ja nochmal dazu. Ich finde das großartig. Erstens, dass du so mit deinen Menschen in Amerika Kontakt hältst. Zweitens, dass du es geschafft hast, mit deiner eigenen Mom über dieses Thema zu sprechen, was viele Familien nicht hinbekommen. Gerade auch jetzt hier beim Podcast haben wir erlebt, dass uns Gäste gesagt haben, no, ich kann nicht mit den Menschen in meinem Umfeld sprechen, die Trump gibt. Ich schaffe das nicht. Und drittens, dass du es dann auch noch schaffst, das hier zu übersetzen für Menschen, die dir hier zuhören. Also was für ein Geschenk eigentlich für alle, die deinen Podcast hören oder die mit The Pioneer und mit deinen Inhalten in Kontakt kommen, weil es gibt es viel zu wenig.
Ja, das ist super lieb, dass du das so sagst. Ich finde, jeder kann mit seinem Umfeld über Politik reden. Das Problem ist oftmals das Reden an sich. Ich glaube, oftmals müssen wir einfach mal Klappe halten und zuhören. Das würde uns echt gut tun, weil oftmals wir beharren so sehr auf unsere eigene Position, dass wir nicht mehr zuhören. Und dann entsteht Streit, dann entstehen Probleme, weil man gegen eine Wand stößt, wenn die Meinungen ganz unterschiedlich sind. Und oftmals würde es echt helfen, wenn man einfach zuhören würde, glaube ich. Das haben wir vergessen.
Ich glaube, mein Problem mit dem Zuhören kommt auch aus Angst. Also nicht nur aus Angst, sich zu streiten und damit in einen großen Konflikt zu geraten mit jemandem, den ich sonst vielleicht sehr schätze oder mag, sondern auch, weil ich Angst habe vor vielen Dingen, die gerade passieren und ich gar nicht weiß, wie ich jemanden das sozusagen nachsehen kann, dass er die mit verursacht hat. Mhm. Verstehst du? Weil gerade so viele Dinge im Land passieren, die auch für mich als jemand, der hier aufgewachsen ist, die ich gar nicht kenne und mit denen ich gar nicht umgehen kann, weil das Einzige, woran sie mich erinnern, ist das Dritte Reich. Mhm. Und das ist für mich super schwer, da ruhig zu bleiben und eine sachliche Diskussion zu führen und wirklich zuzuhören.
Mhm. Wie gehst du da, also gerätst du oft in Streit mit Menschen, wenn du dich mit ihnen und über Politik sprichst oder sprichst du gar nicht erst mit ihnen?
Also ich bin in New York City Upper West Side.
Ja. Ja.
Meine Exposure ist so begrenzt. Die Momente, die ich überhaupt bekommen könnte, die waren immer eher zufällig, wenn wir irgendwo im Land unterwegs waren, dass du plötzlich vor jemandem stehst und der dir dann irgendwie erzählt, ja, hier ist eine Trump-Rally und ich arbeite daran mit oder irgendwie solche Momente. Ich habe gar keinen direkten Zugang zu Menschen, die Trump gewählt haben. Und die wenigen in meiner Neighborhood, es gibt jetzt ein paar mehr Menschen, man kann das ja alles bis auf die Postleitzahl runter sich angucken, in New York, die Trump gewählt haben. Auch zu denen habe ich bisher keinen Zugang gefunden. Was ich aber natürlich höre von unseren Freunden in der Neighborhood, ist, dass in deren Familien große Risse bestehen oder Angst. Also eine Freundin hat gerade erzählt, dass ihre Schwester in rural Wisconsin, glaube ich, ist sie, oder Illinois, auf jeden Fall im mittleren Westen. Und sie hat das Gefühl, und sie weiß nicht, ob es stimmt, aber das Gefühl alleine reicht. Sie hat das Gefühl, dass sie die Einzige ist in ihrem ganzen Umfeld. Also die lebt wirklich in so einer rural Gegend, Farmers und so weiter, die überhaupt nicht Trump gewählt hat.
Mhm.
Und
ja,
sie hat
sein, ne?
Niemanden, mit dem sie überhaupt darüber sprechen kann, dass sie Angst hat vor dem, was passiert, weil sie das Gefühl hat, es gibt niemanden, der auf ihrer Seite steht.
Mhm.
Das ist ja auch blöd, ja, weil sie sieht überhaupt keinen Ausweg für sich. Sie hat nur Angst und noch mehr Angst und noch mehr Angst und zieht sich mehr und mehr sozusagen zurück. Und das hat mich auch sehr betroffen gemacht, als ich das gehört habe.
Das ist aber auch das Problem der Demokratischen Partei gerade, ne? Also das ist auf Parteiebene auch zu beobachten. Man hat nicht das Gefühl, dass sie sich zusammenraufen, dass sie irgendwie eine Führungsfigur gefunden haben, der dem die Stirn bieten kann gerade. Also ich finde, das, was man auf individueller Ebene so erlebt, was du gerade beschrieben hast, das kann man durchaus größer ziehen und sagen, das ist insgesamt das Problem der Demokraten gerade. Mhm. Aber das darf man nicht machen. Also wenn man so resigned ist und sagt, ich ziehe mich immer weiter zurück, weil ich Angst habe oder weil ich denke, dass ich alleine bin oder weil sie mich komplett bulldozen, was soll daraus werden? Also dann hat die Demokratie in Amerika gar keine Chance mehr.
Ja. Denkst du da manchmal drüber nach? Weil das sind ja so große Wörter, die Demokratie in den USA ist weg oder wir leben jetzt hier in den USA wie in Ungarn oder wir sind jetzt in so einem autoritären. Das sind immer so große Wörter und eigentlich, ich kann mir oft eigentlich nichts darunter vorstellen, auch weil mein Alltag so ist, wie er ist und ich das Privileg habe, diese zwei Heimaten sozusagen. Aber denkst du manchmal darüber nach, auch weil ja deine Familie und viele Menschen, die du wahrscheinlich sehr liebst, dort leben, was aus denen werden wird?
Ja, na klar. Also ich beobachte und habe den Vergleich natürlich. Meine Schwester bekommt gerade ihr zweites Kind. Also es fängt einfach beim Gesundheitssystem an, bei diesen ganzen grundsätzlichen Sachen. Ne? Bei ihrem ersten Kind hat sie mich angerufen und gesagt, sag mal, wie hast du das damals gestemmt mit den Kinderbetreuungskosten? Und ich habe gesagt, bei uns ist es umsonst gewesen. Wir haben 23 Euro Essensgeld bezahlt im Monat. Ansonsten war es umsonst. Bezahlen natürlich mit Steuern dafür, aber.
Also du meinst jetzt Kita, oder?
Ja, ich meine.
Versus Daycare.
Ja, genau.
Wo lebt deine Schwester?
In Boston.
In Boston. Also Großstadtpreise.
Genau.
Also Tausende
sie hat gesagt,
von Dollars.
Ja, sie meinte, ich finde nichts unter $3,000 im Monat. Wie hast du das gestemmt? Und da dachte ich so, oh krass, das stimmt. In Amerika muss man sich echt überlegen, ob man es sich leisten kann, Kinder zu bekommen überhaupt. Deshalb habe ich immer den Vergleich mit Europa. Und ich glaube, wenn man den Vergleich hat, dann sieht man die Unterschiede oder sieht man die Entwicklungen noch stärker natürlich. Und natürlich denke ich darüber nach, was aus meinen Freunden und Familie werden könnte. Aber ich sehe das Ganze gar nicht so fatalistisch. Mhm. Also ich glaube, Donald Trump wird nicht für immer da sein. Ich hoffe, dass die Säulen der Demokratie in Amerika und Balance of Powers, Checks and Balances, ich hoffe, dass das Sachen sind, die so stark sind, dass sie sich wieder aufbauen lassen, wenn er nicht mehr da sein sollte irgendwann. Ich hoffe bloß, dass wer auch immer danach kommt, sei es ein Republikaner oder ein Demokrat, nicht auf die Idee kommt, auch mir gefällt es ganz gut so, dass ich mehr Macht habe. Weil dann haben wir tatsächlich ein Problem. Mhm. Aber ich glaube, was man in Amerika auch beobachtet, ist, dass, ich meine, in Amerika reden wir alle über Demokratie und Freiheit und Liberty, als wäre es selbstverständlich. Wir machen jeden Tag in der Schule Pledge of Allegiance und stellen uns dahin und das sind Worthülsen. Keiner überlegt sich, was es wirklich bedeutet, frei zu sein. Keiner hat einen Vergleich. Und
viele Menschen sind sehr unfrei.
Ja, und ist es ihnen auch gar nicht bewusst, weil sie keinen Vergleich haben. Klar, wenn man keinen Vergleich hat, woher soll man dann wissen, wie die eigene Lage tatsächlich ist? Und ich glaube, also ist es wie Anne Applebaum, die Politikwissenschaftlerin, mal gesagt hat, dass Demokratie ist nicht wie Wasser, was aus dem Hahn kommt, sondern man muss auch tatsächlich dafür arbeiten und was dafür tun. Und ich glaube, das ist der Moment jetzt in Amerika, wo man feststellt, entweder arbeitet man dafür und man kämpft dafür, oder man verliert das.
Ich habe jetzt gerade an die linke Seite in deinem WhatsApp-Kanal gedacht und an deinen Vater und an die Resistance. Also es gibt ja Statistiken, die sagen, dass wesentlich mehr Widerstand es gibt gerade als in der ersten Trump-Administration. Es ist aber kein March on Washington, wo sich Hunderttausende versammeln, sondern es findet in kleinen Orten statt, bei kleinen Zusammenkünften von Bürgern, wenn der republikanische Abgeordnete eine Town Hall macht und so weiter, also eigentlich da, wo Demokratie, deswegen komme ich gerade drauf, ansetzt, ja, so in der Local Community. Ich habe jetzt gerade überlegt, ist sein Vater jetzt auch abgebogen und sagt, I'm going out and I'm showing this guy. Oder beobachtest du das nicht so in deiner Familie, dass sich da was tut? Weil das ist ja super schwer, finde ich gerade.
Der mischt sich ganz oft in Social Media Diskussionen ein. Und ist der Meinung, dass er damit seinen Beitrag leistet? Keine Ahnung, das sei dahingestellt. vielleicht bewirkt es auch tatsächlich was, dass er die Menschen da herausfordert, in ihren Meinungen, in ihren Ansichten anders darüber nachzudenken. Ist vielleicht auch tatsächlich so, dass man gezielt diese Menschen anspricht und versucht, das zu hinterfragen, was sie da so von
sich geben. Wie du sagst, kommt drauf an, wie, ne? Ob man dann zuhört, ob man zurück nur dagegen geht oder so. Super, super spannend.
Ja, ich finde, also, du weißt, wie es ist. In den sozialen Medien ist oftmals eher Krawallstimmung
angesagt.
Zuhören
nicht so angesagt.
Ja, zuhören. Ja. Du kannst da nicht zuhören, wirklich. Also, ich finde, das geschriebene Wort wird oftmals missverstanden auch. Und deshalb ist es auch wichtig, das richtige Gespräch mit Menschen zu führen. Und dann auch irgendwie kein Riesen-Ego dabei zu haben, sondern mit einer gewissen Neugierde an die Sache ranzugehen und tatsächlich von dem anderen verstehen zu wollen, wie die Person so tickt und warum.
Wie siehst du das denn eigentlich hier, um mal wieder zurückzukommen? Weil ich habe einen Freund, der ist Architekt in New York und der war gerade auf Deutschland besuchen, habe ich ihn zum ersten Mal hier in Deutschland kurz getroffen. Und er hat gesagt, ja, ich bin nur da, weil es meiner Mom nicht so gut geht und ich besuche die jetzt und wir versuchen das irgendwie zu regeln. Aber weißt du, was ich hatte ganz viele Gespräche hier, wo ich gesagt habe, wenn mich Leute auf Trump und Amerika angesprochen, habe ich gesagt, hey, denkt einfach mal an die nächste Wahl in Deutschland, dann wird es euch genauso gehen. Und alle haben zu mir gesagt, das kannst du nicht sagen, das wird hier niemals passieren, wir sind nicht so, wir lassen uns doch nicht von der AfD regieren. Und er hat dann immer gesagt, wartet ab, ihr werdet es sehen, wir haben es auch nicht geglaubt. Und ich habe irgendwie, als er mir das so gesagt hat, ist mir so ein bisschen kalt den Rücken runtergelaufen, weil ich mir eingestehen musste, ich habe auch noch nie darüber nachgedacht, dass das ja hier genauso laufen könnte. Ich habe ja auch nicht gedacht, dass er wieder gewählt wird in den USA. Ich saß auch an dem Wahlabend da und war, ich weiß nicht, ihr habt ja live.
Es war super knapp alles. Also bis zum Schluss, und das war witzig, in Amerika waren die Umfragen 50-50, ne? Und hier in Europa waren, glaube ich, 70% der Menschen der Überzeugung, dass Kamala Harris gewinnt. Es war so eine Wunschvorstellung. Bis zum Schluss, obwohl die Umfragen in den USA was ganz anderes gesagt haben.
Krass.
Da war ganz eindeutig zu sehen, dass es super knapp wird. Und trotzdem wollte man das in Europa nicht wahrhaben, weil in Europa hat man Angst davor, was alles passiert, wenn Trump wieder an die Macht kommt. Verständlicherweise, weil er immer wieder gesagt hat, die NATO, die ist sinnlos und wir werden die NATO-Bündnispartner dann nicht unterstützen, wenn sie ihren eigenen Beitrag nicht leisten. Also da waren schon Aussagen, die einem echt besorgt stimmen können. Und letztendlich sehen wir diese Entwicklungen auch ein bisschen. Das, was Trump da von sich gibt, hat eine riesen Welle der Bereitschaft, sagen wir mal, in Europa hervorgerufen, für die eigene Verteidigung mehr zu investieren. Jetzt kann man darüber streiten, ist das schlimm oder ist es vielleicht doch positiv, selbst wenn es von Trump herausgeht. Ich würde eher Letzteres sagen. Vielleicht war er der Katalysator dafür, aber dass Europa mehr für die eigene Verteidigung machen sollte, haben, glaube ich, inzwischen auch alle verstanden.
Ich habe den NATO-Chef, glaube ich, neulich in einem Podcast sagen, oh, Trump, the best thing that ever happened to us.
Ja.
Ich dachte, what? Hat er gesagt, habe dann lauter gemacht. Aber er hat das genauso verargumentiert.
Ja, das ist natürlich auch seine Rolle, gerade dafür zu sorgen, dass die USA an der Seite der Europäischen Union bleiben. Und der findet natürlich seine eigene Taktik, wie ihm das gelingt. Und bisher ist es ihm auch gut gelungen.
Zurück nochmal zur Lage in Deutschland. Also ist das was, worüber du auch nachdenkst? Sozusagen, was in den USA passiert, schwappt oft mit ein paar Jahren Verspätung hier rüber. Und wir sehen hier auch eine ganz eindeutige Tendenz, die dafür sorgen kann, dass wir vielleicht auch bei der nächsten Wahl hier sitzen und 70% der Leute sagen, nee, das passiert nie. Und der Wunsch ist Vater des Gedankens und am nächsten Tag ist es passiert.
Aber hast du den Eindruck, dass die Menschen in Deutschland denken, das wird nicht passieren? Also ich habe eher den Eindruck, dass alle sehr besorgt darüber sind und dass die Botschaft angekommen ist, dass man diese wichtigen Themen, die die AfD für sich gekapert hat, dass man diese Themen angehen muss, weil sonst weiß man ganz genau, was da kommt in ein paar Jahren. Also ich habe den Eindruck, dass die Botschaft hier angekommen ist, weil man eben die Entwicklungen in Amerika sieht. Und zwar nicht nur in Amerika, sondern auch in anderen europäischen Ländern. In Japan habe ich auch gesehen, ist ein Rechtsruck auch zu verzeichnen gewesen. Ich habe die Tage auch ein Interview mit jemandem aus Großbritannien geführt, der auch gesagt hat, wie sich die Parteienlandschaft geändert hat in den letzten Jahren seit Brexit, ähnlich wie in Amerika. Also es ist nicht nur USA, es ist nicht nur in Deutschland, sondern das ist überall zu beobachten. Und ich glaube, von den Gesprächen, die ich hier in Deutschland mitbekomme oder selber führe, dass die Gefahr erkannt ist. Jetzt muss das Handeln folgen.
Eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe, auch jetzt, weil du gerade jetzt von deinen Verwandten erzählt hast, ist, und die, wo ich mir wirklich schwer tue, irgendwie eine Antwort zu finden, ist, wenn das jetzt hier diese gleichen Stimmen, diese gleichen Themen, diese gleiche Art zu kommunizieren hochkommt, sagst du, wir müssen mit denen reden, wir müssen ihnen zuhören, und der, ne, so wie du das am Anfang gesagt hast über die Trump-Wähler, oder sagst du, auf gar keinen Fall, wir müssen diese Leute weg damit, niemals irgendwie legitimieren, auf gar keinen Fall dafür sorgen, dass man irgendwie mit denen zusammenarbeitet. Wir müssen die einfach weghalten und ihnen keine Chance geben, irgendwie einzusickern. Ich rede jetzt natürlich vom politischen Berlin, also von den Menschen, mit denen du hier zu tun hast. Wo findest du dich da?
Also ich muss gestehen, dass ich mich gar nicht so sehr mit der deutschen Innenpolitik journalistisch, ich führe persönlich diese Gespräche meistens nicht. Das machen andere Kollegen bei uns in der Hauptstadtredaktion. Meine Themen sind eher transatlantische Beziehungen, Geopolitik. Deshalb, also ich finde, wenn man deine Frage auf die Wähler, auf die Menschen, die AfD wählen, bezieht, dann muss man ganz eindeutig mit ihnen reden. Wie wirst du die sonst davon überzeugen, nicht mehr AfD zu wählen? Also das ist genauso vereinfacht wie die Diskussion in Amerika, das sind alles Deplorables oder sonst Idioten, die Trump gewählt haben. Sind sie nicht. AfD-Wähler vermutlich genauso vielfältig und genauso unterschiedlich wie die Menschen, die in Amerika nach rechts gerückt sind. Mhm. Und viele von ihnen, nicht alle, natürlich, ist das auch sehr unterschiedlich. Viele von ihnen haben echte Sorgen, die adressiert werden müssen. Und man kann nicht einfach sagen, wir reden gar nicht mehr mit ihnen, die sind eh verloren. Nein. Also man muss schon das Gespräch suchen.
Ja, das ist auf jeden Fall das falsche Rezept. Ja. Weil das ist ja in Amerika eigentlich das, was passiert ist. Ne?
Ja.
Ja. Ja, danke, dass du darüber sprichst, weil es ist gar nicht so leicht, jemanden zu finden, mit dem man da so drüber sprechen kann wie mit dir, weil wer hat schon diesen Horizont, wer hat schon diese Perspektive? Du hast auch gesagt, als du quasi als die amerikanische Journalistin in Berlin bekannt wurdest, da gab es kaum jemanden anders. Hat sich das denn geändert? Gibt es inzwischen mehr amerikanische Stimmen im politischen Berlin oder ist das immer noch so, dass du sagst, there's Chelsea and then there's...
Ich weiß nicht, kennst du sie? Also du bist gerade zu Besuch und interviewst Amerikaner und Amerikanerinnen hier in Berlin. Ich weiß, also ich kenne sehr viele tolle Kollegen, die über Amerika berichten. Ich weiß nicht, ob ich, also ich kenne auch amerikanische Journalisten, die in Berlin tätig sind. Ich habe mit vielen von ihnen, also nicht nur Amerikanern, sondern auch Engländern, Australiern, ganz viele anglosächsischen Kollegen in meiner letzten Redaktion zusammengearbeitet, wo wir englischsprachige Nachrichten gemacht haben. Und die sind inzwischen auch bei anderen englischsprachigen Redaktionen untergebracht. Ich meine, die gibt's schon, ne? Ich weiß nicht, wie viele der Stimmen sehr sichtbar sind oder mit diesem Amerika-Sein, Amerikaner-Sein so da rausgeht.
Ich frage auch deswegen, weil das Lustige an Wunderbar Together ist, an dem Podcast, dass die Menschen, die bei uns zu Gast sind, sich nie kennen. Das liegt natürlich auch an der Größe Amerikas, aber es liegt auch daran, dass Deutsche, die nach Amerika gehen, nicht unbedingt Lust haben, miteinander abzuhängen. Wenn sie Experts sind, vielleicht schon, weil dann wissen sie, ich bin 2-3 Jahre da und das ist dann meine Firma, die Kollegen von Siemens, von BMW und so weiter. Aber Menschen, die wirklich nach USA gehen und da ein Leben aufbauen, die haben meistens viel mehr Lust auf, ja, so blödes Wort jetzt klingt hier, Americans, als auf Germans. Und sind dann oft... Ja, eigentlich fast schon so, nee, also als ich hierher gekommen bin mit Deutschen, wollte ich ja gar nichts zu tun haben. Und es gibt andere Nationalitäten, die machen das anders. Das ist auch in New York so. Also auch, da gehören auch deine Spanier zum Beispiel dazu oder auch die Franzosen. Haben da überhaupt kein Problem mit. Ist das bei den Amerikanern umgekehrt auch so? Also hast du hier so eine American Posse in Berlin, mit der du abhängst?
Gar nicht. Also,
Du bist auch
abgehauen. Ich bin, also dadurch, dass ich, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich die ganzen Freunde meines Mannes in erster Linie kennengelernt. Das sind alles Deutsche gewesen.
Berliner.
Ja, Berliner. Ja, ja, echte Berliner. Und ich wollte damals nichts mit Amerikanern zu tun haben, weil ich besser Deutsch lernen wollte. Ich wollte hier wirklich integriert sein. Und so habe ich kein großes Netzwerk an Amerikanern, die ich kenne, welche von meinem letzten Job natürlich, weil ich in einer englischsprachigen Redaktion gearbeitet habe, aber mehr eigentlich nicht.
Okay.
Und meine sehr gute kanadische Freundin, das war eher Zufall. Aber ich muss dir sagen, es macht auch richtig Spaß, mit ihr abzuhängen und so nordamerikanisch mit ihr zu plaudern. Das ist dann schon schön, weil das mache ich äußerst selten. Also mit meinen Kindern schon, aber mit einer Freundin auf Englisch, auf Amerikanisch quatschen zu können, das habe ich meistens nicht.
Es ist lustig, weil es ist wirklich Proof of Concept, dass es in die andere Richtung. Eigentlich bist du der Beweis dafür, dass es genauso auch andersrum funktioniert.
Aber ich finde, dass es auch richtig Spaß macht, wenn ich mal die Gelegenheit habe, mit jemandem auf Englisch zu plaudern, weil es was Besonderes ist. Und weil ich merke, dass vielleicht ist meine Persönlichkeit auch ein bisschen anders auf Englisch als auf Deutsch.
Bestimmt.
Keine Ahnung. Also ich habe auch eine Kollegin in unserer Podcast-Redaktion, die ebenfalls, die ist aus Chicago. Und mit ihr plaudere ich manchmal auch auf Englisch. Und das macht dann auch nochmal richtig Spaß.
Fehlt dir denn irgendwas aus USA? Vermisst du die USA?
Ich liebe sehr viele Sachen an Amerika. Sehr viele Sachen. Wenn ich an den General Store denke, der die Straße runter ist von dem Haus meiner Eltern auf dem Land in New York, dann ist das etwas ganz Besonderes, was man hier nicht hat.
Warum? Was ist da drin?
Warum? Das ist so ein amerikanisches Feeling einfach. So dieses, die Häuser sehen anders aus, das fühlt sich alles anders an, die Menschen sind ein bisschen aufgeschlossener oftmals, plaudern auch ganz easy miteinander. Ich mag das. Ich mag das nach wie vor. Ich finde, und ich habe das erst durch meine sehr lange Zeit in Deutschland schätzen gelernt. Am Anfang unseres Gesprächs habe ich gesagt, ich wollte da nur weg, als ich in der Schule war. Und jetzt finde ich es großartig, da zu sein. Ich schätze wirklich, wie es da ist. Und ich finde es wunderschön, dass es Menschen gibt, die da leben, die da zufrieden sind, die glücklich sind, die nicht raus in die große, weite Welt müssen. Früher dachte ich, ich wäre besser, weil ich muss da raus. Es gibt noch viel mehr, was ich sehen will. Und mittlerweile denke ich so, es ist weder besser noch schlechter. Es ist einfach nur anders. Und die Menschen, die da leben, wenn sie happy sind, dann ist das großartig. Aber ja, ich liebe ganz viel an Amerika. Ich liebe dieses Tex-Mex, wenn ich meine Mama in Texas besuche. Ich liebe Texas Barbecue. Ich liebe das Cowboy, alles, was mit Cowboys zu tun hat. Ich liebe Cowboy-Stiefel, Cowboy-Hut. Ich liebe, wie Amerikaner sein können und wie unterschiedlich sie sein können, je nachdem, wo man im Land ist. Also es gibt ganz viel, was ich an Amerika liebe. Ich weiß nicht, ob ich es vermisse. Vermissen wäre eine andere Sache, glaube ich.
Ich bin heute hier in Berlin an so einem Van vorbeigefahren, da stand USA Drinks drauf.
Oh.
Und der war beklebt mit lauter Logos von Bud Light über sonst irgendwie. Und da kann man, das ist also eine Website, usadrinks.de, glaube ich.
Die Frage
da kannst du als heimwehgeplagte Amerikaner, kannst du dir dann deine Getränke nach Hause liefern
lassen? Aber willst du das, ist die Frage. Du bist im Land des Biers hier. Willst du wirklich Budweiser aus der Dose trinken?
Machst du das manchmal, so Heimwehkäufe?
Nein. Das Einzige, was ich an amerikanischer Küche oder so Essen, Getränke und so vermisse, ist tatsächlich so dieses Tex-Mex. Ich finde, das haben wir irgendwie noch nicht in Deutschland. Ich weiß nicht, weshalb. Mhm. Ich würde es sehr begrüßen, wenn es das gäbe. Ich kenne so ein paar Taco-Läden, wirklich mexikanische Tacos, die ich entdeckt habe, die ich total feiere.
Hier in Berlin?
Ja, aber so richtig Tex-Mex, das wäre, also falls jemand, der zuhört gerade, einen tollen Laden kennt in Berlin mit Tex-Mex, aber richtig Tex-Mex, gerne Bescheid geben.
Ich kann Linus Barbecue anbieten, da haben wir einen unserer Special-Podcasts hier aufgezeichnet. Also
Texas Barbecue?
Ja, und zwar so richtig. Wir haben den 4 Meter langen Pit gesehen, auf dem er um 1 Uhr nachts anfängt, seine Briskets zu braten.
Also, wie cool.
Das ist schon so, glaube ich, das Nächste an Austin, was man hier in Berlin
hat. Mega. Dafür, ich meine, ich esse ganz wenig Fleisch, aber wenn es Texas Barbecue gibt, dann mache ich auf jeden Fall eine Ausnahme.
Lino, du hörst vielleicht zu, Chelsea kommt bald bei dir vorbei.
Mit Cowboyhut, auf jeden Fall.
Hast du eigentlich einen Lieblingsort in Deutschland? Gibt es irgendeinen Ort, wo du sehr, sehr gerne bist?
In Deutschland?
Oder in Europa. Also nicht in den USA, meine ich damit.
Oh.
Sozusagen auf der anderen Seite des Atlantiks.
Also ich gehe super gern wandern in Österreich im Sommer. Ich bin keine Skifahrerin. Mhm. Wintersport und ich sind keine Freunde. Ich kann Skifahren, ich genieße es nicht. Ich habe immer kalte Füße und immer Angst. Aber ich schaffe es auch, den Berg runterzukommen. Aber im Sommer da wandern zu gehen, ich finde, das ist paradiesisch. Ich fahre super gern mit meinen Kindern, meinem Mann dahin im Sommer und mache große Wanderungen. Und das finde ich schon, also dass man das mit dem Auto erreichen kann von Berlin aus, ist ein krasses Geschenk. Und wenn ich mir vorstelle, wie ich damals in Amerika Urlaub gemacht habe mit meiner Familie, dann muss ich schon sagen, das, was ich meinen Kindern bieten kann, ist schon so eine Stufe schöner als das, was ich als Kind hatte. Und ist das nicht das Ziel?
Die Autorin Nell Zink, die auch Teil unseres Summer Special war, hat gesagt, als ich sie gefragt habe, was sie hier schätzt, sie hat gesagt, ich kann hier wandern gehen, ohne Angst zu haben, erschossen zu werden.
Oh Gott.
Weil ich über jemanden. Da
sind wir bei einem ganz anderen Thema.
Grundstück laufe.
Ja, nee, ja, natürlich. Das ist ein Riesenthema in Amerika, das schwer wieder einzufangen ist. Aber das ist ja, ich finde schon, dass hier, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, du hast dir ausgesucht, in New York zu leben, aber ich finde, in Europa hat man so ein Ticken besser Lebensqualität. Ich finde das Essen, die Qualität ist besser. Wenn ich nach Amerika fahre, dann habe ich immer im Hinterkopf, Gott, wie oft gibt's Massenschießereien. Also ich als Amerikanerin, die dort aufgewachsen ist, ich habe das immer im Hinterkopf, wenn ich dahin fahre.
Obwohl du es nie selber erleben musstest.
Ja, und trotzdem. Also ich glaube, dadurch, dass ich von außerhalb darauf blicke, dann ist es nochmal krasser, weil man das hier in Europa gar nicht als Thema hat.
Ja.
Wenn ich da bin und bei Walmart durch die Sportabteilung laufe und sehe, dass ich mir problemfrei irgendwie eine Waffe zulegen kann, dann ist das schon skurril.
Ja. Ja, es ist komisch, dass das amerikanische Wort Freedom, das so wichtig ist in Amerika, eigentlich, wenn man es direkt vergleicht, hier manchmal mehr Gewicht hat.
Ja, absolut. Da sind wir auch bei diesem Thema. Du hast mein Gespräch mit Joseph Stiglitz genannt. Bei seinem Buch ging es genau um das Thema Freiheit. Was heißt Freiheit? Und er kommt zu dem Schluss, dass Freiheit viel näher an dem europäischen Modell ist als an das amerikanische, an dem amerikanischen. Weil Freiheit nicht nur als Begriff verstanden wird, sondern eher so holistic approach to freedom. Was bedeutet es eigentlich, frei zu sein? Und genau dieses Thema spielt damit rein. Wie viele andere Themen auch. Die Freiheit, dass man keine Angst davor haben muss, wenn man krank wird, dass man keine gesundheitliche Versorgung bekommt. Also das sind alles Themen, die mit in den Begriff Freiheit einspielen. Und die darf man nicht außer Acht lassen, wenn man ganz platt über Freiheit spricht. Mhm. Ja.
Chelsea, ich bin dir so dankbar, dass du dir heute Zeit genommen hast, weil ich weiß, du bist kurz vor einer großen Reise. Du hast einen vollen Tag, und zwar jeden Tag, und deine Kinder warten jetzt schon auf dich. Ich wollte noch einmal das Mikro an dich abgeben, das machen wir immer am Schluss des Podcasts, weil vielleicht gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das wollte ich noch sagen zu unserem Thema Wunderbar, Wunderbar Together, oder darüber haben wir noch nicht gesprochen, das ist mir aber sehr wichtig, oder... Hier ist mein Lebensmotto, ein Satz. Hey, whatever it is, was möchtest du noch loswerden?
Also ich möchte dir meine Dankbarkeit aussprechen, auf jeden Fall. Ich finde, es ist so, so wichtig, dass dieses transatlantische Netzwerk immer stärker wird, vor allem in Zeiten wie diesen. Vor allem mit Stimmen, die ein bisschen gemäßigter sind, die offen sind und neugierig sind, dass man nicht aufhört, das Gespräch zu suchen, dass wir mit Republikanern sprechen, dass wir mit Demokraten sprechen, deutsch-amerikanisch, dass wir nicht aufhören, das Gespräch zu suchen. Weil das wäre ja tragisch, wenn alles, was wir in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben, daran scheitern würde, was eine Person im Amt daraus macht. Und deswegen bin ich super dankbar für solche Formate, wo wir versuchen, diese Themen zu besprechen, die super komplex sind und emotional aufgeladen oftmals. Ja, mehr wollte ich nicht sagen. Also ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass ein bisschen mehr Verständnis herrscht zwischen Deutschland und Amerika. Und bin auch ein wenig stolz darauf, dass ich Teil davon sein darf.
Und zwar jeden Tag.
Vielen Dank für die Einladung, Felix.
Danke dir, Chelsea. Ich sage jetzt danke, Chelsea. Danke, Frau Spieker.
Vielen Dank, Felix. Und auf hoffentlich ganz bald wieder.
Danke.